Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Vor ein paar Tagen hatte meine Frau mich gefragt, wie mein Predigtthema heute lautet. Dann habe ich ihr gesagt, die Jahreslosung. Und ihr Kommentar, oh, habe ich schon so viel Predigten drüber gehört. Und ich glaube, sie hat recht. Ich kann mir vorstellen, dass in fast jeder christlichen Gemeinde mindestens so eine Predigt über die Jahreslosung auch gemacht wurde. Und vielleicht sagst du dir jetzt auch, oh Mann, nicht schon wieder. Wilfried hat doch vor 4 Wochen gerade erst darüber gepredigt. Und trotzdem habe ich so die große Hoffnung, dass vielleicht so der eine oder andere Impuls hängen bleibt. Und wenn nicht, dann seht's positiv. Ihr konntet in einem gewärmten Raum euch aufwärmen. Könnt da zu Hause die Heizung so lange abdrehen dann. Habt ihr euch mal gefragt, wo die Jahreslosung überhaupt herkommt? Weiß einer, wo sie herkommt?
Meinst du jetzt, wer die aussucht?
Oder? Ja, nicht von dem Namen her, sondern es ist ja eine Gesellschaft, und zwar die Ökumenische Gemeinschaft für Bibellesen. Und seit 1930, also fast 100 Jahre, suchen sie einen Bibelvers aus, der über diesem Jahr steht, mit dem Ziel, dass wir ermutigt werden. Also fast schon 100 Jahre, weil man fragt sich ja manchmal, wer bestimmt das denn überhaupt und warum wird es dann akzeptiert? So diese Jahreslosung in diesem Jahr finden wir fast am Ende der Bibel. Es ist das letzte Buch und das vorletzte Kapitel. Der Schreiber ist Johannes. Johannes ist der Lieblingsjünger Jesu und er war der einzige der Jünger, der keinen Märtyrertod erlitten hat. Ist auch interessant. Aber er wurde verbannt auf Patmos, eine griechische Insel. Und dort hat er dann von Jesus den Auftrag bekommen, das, was ihm da gezeigt wurde, niederzuschreiben. Und das war letztendlich die Offenbarung, aus der auch diese Jahreslosung stammt. Johannes hatte also eine Vision von Jesus bekommen, einen Blick in die Zukunft. Und was sagte der Altbundeskanzler Helmut Schmidt einmal über Visionen? Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Auch wenn ich Helmut Schmidt heute in vielen Punkten einfach recht geben muss, hier irrt er gewaltig. Es ist Gott, der Johannes diesen Blick gegeben hat und der auch gesagt hat, schreibe diese Worte auf, denn sie sind wahr und zuverlässig. Aber sie waren eben noch nicht erfüllt. So, das ist ein schönes Bild, was ich gefunden habe. Es gibt ja viele Bilder, aber ich finde das schön. Man geht durch dieses Tor oder Tür in eine neue Welt. Lesen wir mal die Offenbarung 21, und zwar die ersten 5 Verse. Da heißt es, danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für einen Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, siehe, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast. Denn sie sind wahr und zuverlässig. Die Pläne, die Gott mit der Menschheit hatte, der gesamte Umfang seines Plans und seiner Entscheidung, die wurden schon vor Grundlegung der Welt von ihm festgelegt. Und die Endphase seines Plans finden wir im Kapitel 20, dem vorherigen Kapitel, in der Offenbarung. Dort ist das Ende Satans beschrieben, der die Sünde in die Welt gebracht hat. Und er ist für immer, nicht nur die Sünde, auch Satan, für immer verbannt worden und in den Schwefelsee geworfen worden. Interessant ist auch, wir empfinden ja manchmal hier so einen Kampf, ne? Satan hat Macht. Gott hat ihm hier Macht über die Erde gegeben, Aber nachher, so im Endkampf, das ist kein Kampf, sondern er wird genommen und er wird weggeworfen in den Schwefelsee, wie es dort heißt. Satan ist kein Gegner für Jesus. Auch das, denke ich, ist immer wichtig für unser Menschenleben. Wir gucken da manchmal und sagen, ja, was sollen wir machen? Satan ist omnipotent und wir sehen das in der Welt durch die ganzen Sachen, die nicht gut sind. Aber er ist kein Gegner für Jesus. Im 2. Petrus 3 finden wir etwas, worauf wir als Christen auch immer hoffen, was Gott vor einer Ewigkeit schon vorherbestimmt hat. Da heißt es nämlich, wenn das alles auf diese Weise vergeht, also diese Erde, wie wichtig ist es da, dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Wartet auf den großen Tag Gottes. Verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann. Sein Kommen bedeutet zwar, dass der Himmel in Brand geraten und vergehen wird und dass die Gestirne im Feuer zerschmelzen. Doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat, die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Petrus spricht hier davon, dass wir vorbereitet sein sollen, dass wir ein geheiligtes Leben führen. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Aber er sagt auch, wir warten auf diese neue Erde, auf diesen neuen Himmel, dort, wo Gerechtigkeit regiert. Gott reinigt die Welt nicht einfach, die durch die Sünde, die Satan in die Welt gebracht hat, beschmutzt wurde. Er reinigt sie nicht einfach von der Sünde, wie wir das vielleicht machen würden, sondern er erneuert sie. Und darum wurde Johannes auch dieser neue Himmel und die neue Erde gezeigt. Also keine Entwicklung oder Weiterentwicklung von etwas Altem. Es ist ein absoluter Neuanfang. Und das zentrale Wort hier ist neu. Wenn Johannes davon spricht, dass es eine neue Erde und einen neuen Himmel gibt. Die neue Erde, in der die Gerechtigkeit regiert, haben wir eben im 2. Petrus gelesen. Das ist aber keine vermeintliche, weltliche Gerechtigkeit, die, wie wir ja immer wieder erleben und vielleicht am eigenen Leib gespürt haben oder durch andere mitbekommen haben, die nicht gerecht ist. Und wir sehen gerade in der heutigen Zeit, da werden Urteile gesprochen, die politisch sind, aber nicht mehr diesem Gesetzeswerk entsprechen. Und auch einer, der eben mehr Geld hat, einen besseren Anwalt sich leisten kann, dem widerfährt nicht unbedingt Gerechtigkeit. Aber eigentlich sehen wir uns doch nach dieser Gerechtigkeit. Das geht mir jedenfalls so, wenn ich irgendwelche Urteile lese, denke ich, das ist nicht gerecht, das kann einfach nicht sein. Und ich glaube, dass wir alle so denken, wenn wir davon selbst verschont sind. Jeder ist von euch vielleicht mal schon mal zu schnell gefahren und hat ein Ticket gekriegt. Und man ärgert sich dann auch und sagt, da bin ich mal zu schnell und ich kriege ein Ticket. Und dann seht ihr einen da rasen, der einfach rücksichtslos fährt. Ganz ehrlich, mir geht es dann so, dass ich denke, warum steht da jetzt kein Blitzer? Warum wird der nicht geblitzt? Also Gerechtigkeit, wir messen schnell so mit zweierlei Maß. Wenn es uns angeht, dann drücken wir schon mal ein Auge zu. Wenn es andere angeht, dann eben nicht. Die Gerechtigkeit, von der Petrus aber spricht, ist Gottes Gerechtigkeit. Eine absolut klare und auf seinen Maßstäben basierende Gerechtigkeit, ohne Ansehen der Person. Das ist auch einfach sehr wichtig. Wer sündigt, wird verurteilt. Aber es gibt eine Ausnahme, die wir auch kennen. Wer sich auf Jesu Opfer beruft und das auch für sich in Anspruch nimmt, der wird freigesprochen, weil Jesus ist für diese Schuld, die wir vor Gottes Gericht bringen, einfach schon bezahlt worden. Da habe ich mich gefragt, ist das denn gerecht? Zwei Menschen haben gesündigt. Einer wird freigesprochen, einer wird verurteilt. In meinen Augen ja, denn beide haben ja die gleiche Chance auf Begnadigung gehabt. Der andere hat die Gnade eingenommen, der andere hat sie eben abgelehnt. Wir beide hatten die eigene Entscheidung und Gott ist gerecht, dass er dem vergibt, der ihn auch um Vergebung anspricht. Vielleicht ist euch im ersten Vers etwas aufgefallen. Mir ist es bei der Predigt, wenn es hier heißt, der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Beim Lesen habe ich gedacht, wieso steht das da, dass das Meer nicht mehr da ist? Wenn wir die Erdkugel sehen, sehen wir dort Land und wir sehen einfach das Meer. Hier wird es explizit nochmal dargestellt, dass es nicht mehr da ist. Und ich hätte danach geguckt, das Meer, hebräisch Yam heißt es, hat in der Bibel die Bedeutung von einer chaotischen, lebensfeindlichen Kraft und Bedrohung. Und es steht auch als Symbol für das Trennende. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir manchmal auch so auf Nuancen achten. Denn genau das existiert in Gottes neuer Erde oder neuer Welt nicht mehr. Es ist das Ende aller lebensfeindlichen Mächte und auch der Trennung von Gott. Der Begriff neu setzt sich in unserem Predigttext auch weiter fort, denn in Vers 2 finden wir ihn wieder, wenn es da heißt, dass Johannes die heilige Stadt sah, nämlich das neue Jerusalem. Von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Die heilige Stadt wird wie eine geschmückte Braut dargestellt, die aus dem Himmel herabkommt. Sie ist ist der Ort der Herrlichkeit Gottes, geschmückt mit Gold und Edelstein, wie wir das so in der Offenbarung auch lesen. Das neue Jerusalem in der Offenbarung ist so das zentrale Symbol für die vollendete Schöpfung Gottes. Denn er und sein erlöstes Volk wird für immer vereint dort zusammen leben. Und wo Gottes Frieden herrschen wird, wissen wir, da ist auch Freiheit. Die geschmückte Braut bedeutet hier auf eine innige Liebesbeziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde hin. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird auch dieses Hochzeitsmahl stattfinden. Das heißt, die Vermählung zwischen Jesus als Bräutigam und seiner Braut als seiner Gemeinde als Braut. Damit wird so eine ewige Verbindung zwischen Jesus und der Braut auch verwirklicht dann. Und in der Offenbarung 19 lesen wir das auch. Da heißt es nämlich, lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben. Denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie durfte sich ein reines, strahlend weißes, Leinen kleiden. Das weiße Leinen stellt das Gute dar, das die getan haben, die zu Gottes heiligen Volk gehören und sich nach Gottes Willen richten. Der Engel befahl mir, schreibe, glücklich wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Und er fügte hinzu, auf alle diese Worte ist Verlass, es sind die Worte Gottes. Auch hier wieder so dieser Hinweis, dass den Johannes gibt, dass es nicht seine eigenen Worte sind, es sind Gottes Worte. Und dadurch, dass das mehrmals vorkam, fragt man sich vielleicht, warum macht er das, warum betont er das so? Wenn wir uns mal in die Lage der Menschen, seiner Mitmenschen versetzen und sie hören das, was Johannes dort gesehen hat, es ist einfach so unglaublich, sie würden ihm nicht glauben, weil sie es auch gar nicht verstehen könnten. Vielleicht würden sie sogar an seinem Verstand zweifeln oder fragen, du, sag mal, ganz ehrlich, was hast du gerade geraucht? Wir haben heute einen Vorteil. Wir wissen, die Heilige Schrift ist von Gott inspiriert. Wir wissen auch, dass alles, was da drin steht, wahr ist, dass es passieren wird. Warum? Weil wir auch schon aus der Vergangenheit wissen, dass es passierte, was dort in der Schrift steht. Aber Johannes hatte diese Reputation und Wahrhaftigkeit der Bibel damals nicht. Und was er berichtet, sind eigentlich unglaubliche Begebenheiten. Und erschwerend, dass es auch in der Zukunft liegt. Es war nicht überprüfbar und schwer zu verstehen. Und ich glaube, es geht den meisten von uns heute auch noch so. Für mich ist die Offenbarung ein Buch, ich will nicht mehr sagen mit 7 Siegeln, aber es ist für mich ein sehr schwierig zu verstehendes Buch in der Bibel dann. Und ich glaube, den Zeitgenossen von Johannes dürfte es nicht viel anders ergangen sein. Die heilige Stadt, das neue Jerusalem, ist nicht nur einfach eine schöne, eine edle Stadt, sondern wie wir lesen, Johannes hörte vom Thron her eine mächtige Stimme. Seht, Die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Volk, wird immer bei ihnen sein. Gottes neue Welt ist eine multikulturelle Welt. Das müssen wir uns vor Augen führen. Nicht nur Juden, sein erstes, von ihm erwähltes Volk wird dort bei ihm sein, sondern alle Menschen, die zu Christus gehören. Aus allen Völkern werden sie kommen und auch aus vielen Nationen, denen sie angehören. Deshalb, denke ich, hat Rassismus bei uns Christen eigentlich auch gar keinen Raum, weil letztendlich werden wir alle mit verschiedenen Rassen, mit allen Rassen aus dieser Welt zusammenkommen, bei Gott sein. Jesu Wiederkommen ist aber an eine Bedingung geknüpft. Denn er wird erst dann wiederkommen, wenn alle Völker mit seinem Evangelium, wenn sie das gehört haben. In Matthäus 24 lesen wir, die Botschaft vom Reich Gottes, also das Evangelium, wird in der ganzen Welt verkündigt werden, damit alle Völker sie hören, dann erst kommt das Ende. Und der Missionsbefehl, den wir hier in Matthäus 28 haben, wo Jesus sagt, darum geht zu allen Völkern, und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Dieser Missionsaufruf macht dann schon etwas anderen Sinn. Also wir können nicht sagen, ignoriere ich einfach, wir sitzen hier alle schön. Nein, Voraussetzung, dass Jesus wiederkommt, ist eigentlich, dass wir diesen Auftrag auch erfüllen. Und die gute Nachricht, die ich für mich dann auch hatte, es liegt nämlich gar nicht an mir, ob Jesus jetzt wiederkommt oder wann wiederkommt. Wenn ich nicht zu den anderen Völkern gehe, diesen Auftrag nicht habe, wird Gott andere beauftragen, die das tun. Und wir kennen das so aus der Mission. Das sind viele Menschen, die sich aufmachen, die sagen, ich habe von Gott diesen Auftrag gehört. Ich gehe jetzt zu Völkern, die mir eigentlich total neu sind und die ich früher noch nicht mal vom Namen her kannte. Alle Völker werden die Botschaft von Jesus hören. Darauf können wir uns verlassen, weil es nämlich auch in Gottes Wort steht. Und in der neuen Welt erfahren wir Gottes Gegenwart ganz konkret, leibhaftig, denn er wird mitten in seinem Volk auch wohnen. Dass Gott direkt bei den Menschen wohnt, stellt eigentlich so die Erfüllung der göttlichen Verheißung dar. Und wir sehen auch, dass er eine persönliche Beziehung zu uns pflegt. Wir sind nicht einfach nur da, das glaube ich mal. Das erkennen wir oder ich daran, dass er sich um uns kümmert, wenn wir in Vers 4 lesen, er wird alle Tränen abwischen. Er wird nicht von einem oder von zweien, sondern wird alle Tränen abwischen dann. Und Gottes neue Erde ist gekennzeichnet von seiner Liebe, von seinem Frieden. Damit erfolgt auch das Ende alten Leides, das wir hier auf Erden so in unterschiedlichen Formen erleiden müssen. Jeder hat so eine andere Geschichte, eine andere Historie. Keiner von uns, behaupte ich aber mal, wird sagen, auch bei mir, ich hatte eigentlich nie irgendwas Negatives erlebt. Es wird keinen Tod mehr dort geben in dieser neuen Welt. Auch keine Trauer und Geschrei, Elend und all diese Sachen werden nicht mehr sein, da das Alte vergangen ist oder wie es hier heißt, denn was früher war, ist vergangen. Und genau das berichtet uns Johannes in der Jahreslosung. Da lesen wir dann daraufhin, sagte der, der auf dem Thron saß, siehe, ich mache alles neu und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Ich mache alles neu. Wir müssen uns immer vergegenwärtigen, wer das sagt. Wenn meine kleine Enkeltochter zu mir sagen würde, Opa, sei nicht traurig, ich mache alles neu, ja, dann würde ich sie liebevoll in den Arm nehmen, ich würde sie knuddeln, aber ich wüsste, selbst wenn sie das wollte, sie würde es einfach nicht können, alles neu zu machen. Und auch nicht meine liebe Frau. Und ich behaupte sogar mal, auch unser Bundeskanzler, ich hätte nicht das Vertrauen, dass er alles neu machen könnte. Letztes war so ein bisschen als Scherz auch zu sehen. Nein, es gibt keinen Menschen, der alles neu machen kann. Gott ist derjenige, der diese Worte hier ausspricht. Und was Gott sagt, das wissen wir ja, das ist wahr. Er macht keine Versprechungen, die er nicht halten kann, so wie jetzt zum Jahresanfang. Was ist unsere Jahreslosung? Ich treibe mehr Sport, ich möchte mehr abnehmen und all diese Sachen. Gute Vorsätze auch. Man will sich neu machen, aber wir wissen, es funktioniert nicht. Meistens nur nicht mal ein paar Tage. Siehe, ich mache alles neu. Gott sagt das und er macht es auch. Er repariert diese alte Welt nicht. Er bessert sie nicht einfach aus, sondern er schafft wirklich etwas absolut Neues. Denn die alte Welt trägt immer noch die Spuren Satans. Sünde hat die Welt durchdrungen. In der neuen Welt zeichnet Johannes eine Vision von einer Stadt, die Schutz bietet, die Mauern hat, da kommt nichts Böses rein. Sünde wird es dort nicht geben, noch nicht mal im Ansatz, nicht mal ein kleines bisschen. So wie Jesus sagt, auch mit dem Sauerteig, ne? Ein bisschen Sauerteig reicht schon aus, um diesen ganzen Teig zu durchdringen. Das wird es dort in dem neuen Reich nicht mehr geben. Einen kleinen Eindruck haben wir ja schon bekommen, wenn wir im 2. Korinther 5 lesen, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Ich kann mein Leben ändern, wenn ich zu Gott gehöre und seinen Geist habe. Wohl, eigentlich habe ich gedacht, nein, ich kann mich nicht ändern, sondern ich muss mich verändern. Denn durch meine Bekehrung bin ich ein neuer Mensch geworden. Im geistlichen Sinne. Im körperlichen Sinne wissen wir, der alte Adam in mir ist leider noch präsent. Sünde ist nicht vollständig aus meinem Leben verschwunden. In Gottes neuer Welt werde ich keine Sünde mehr in mir tragen. Siehe, ich mache alles neu, klingt verlockend, nicht wahr? Sagt der 80-Jährige zu seiner Ehefrau, du, ich habe mir gerade ein Dreirad und Bauklötze bestellt. Ich fange nochmal ganz von vorne an. Wenn das so einfach wäre, wenn wir wirklich nochmal ganz von vorne anfangen könnten, neu starten können, wenn wir unser Leben zurückdrehen könnten, ein Gedanke, der verlockend ist. Alles, was ich an falschen Entscheidungen getroffen habe, und das sind bei mir viele, die könnte ich alle ungeschehen machen. Ich könnte neu beginnen. Wie würde mein Leben aussehen? Besser? Und die Frage stellt man sich vielleicht auch. Vielleicht bist du mit deinem Partner unglücklich und denkst, wenn ich einen anderen, einen besseren hätte, ich hätte es mir anders aussuchen sollen. Ja, gut, eigentlich wäre es schön. Ja, das wäre es eigentlich, wenn ich es nochmal zurückdrehen könnte. Vielleicht bist du beruflich unglücklich, hast einen Beruf, der dir eigentlich gar nicht liegt. Keine Entwicklungsmöglichkeiten, du hast keine Perspektiven und denkst, wenn ich nochmal neu anfangen könnte, mir einen Beruf aussuchen könnte, der mir liegt, der meinen Neigungen auch entspricht, meine Interessen, könnte ich dort alles mit einbringen, dann Zufriedenheit im Berufsleben, mehr Geld verdienen, mehr Anerkennung, Status, das wär's. Oder eine bessere, tiefe Beziehung zu anderen Menschen, hat mir früher nicht gefehlt, brauchte ich nicht, kann ich immer noch machen, habe ich gedacht. Wenn ich älter bin und mehr Zeit habe, dann werde ich das machen. Jetzt habe ich die Zeit, ich bin alt, aber es funktioniert nicht. Ich bin allein. Jetzt nochmal jung sein, von vorne anfangen, gute Kontakte, intensive Beziehungen und Freundschaften zu beginnen, das wär's. Oder die Kinder sind groß aus dem Haus. Ich blieb zu Hause, um immer für sie da zu sein. Das war gut für sie, schlecht für mich. Meine Rente ist gering. Wenn ich einer bezahlten Beschäftigung nachgegangen wäre, würde es mir heute besser gehen. Ich hätte eine höhere Rente. Das wäre es, wenn ich da nochmal zurück könnte. Oder Reisen, Hobbys, alles zurückgestellt. Keine Zeit, Familie, Beruf, Karriere hat mich gefordert. Kein Problem, wenn ich älter bin, Rentner, dann kann ich das alles nachholen. Jetzt habe ich die Zeit. Jetzt bin ich körperlich nicht mehr fit. Und ich kann es nicht so machen, wie ich es geplant habe. Wenn ich früher damit angefangen hätte, das wär's. Wenn ich nochmal anfangen könnte, hattest du diesen Gedanken vielleicht auch schon? Ich behaupte mal, jeder von uns hatte ihn schon. Und nicht nur einmal, mehrmals und vielleicht auch sogar ganz aktuell. Bei mir auf jeden Fall. Und ich würde auch heute vieles anders machen, aber ich kann meine Vergangenheit nicht mehr zurückdrehen. Ich kann meine Vergangenheit nicht mehr neu gestalten. Gott wird es auch nicht tun, aber Gott wird meine Zukunft und deine neu gestalten. Und genau das sagt er in der Jahreslosung. Ich mache alles neu. Und er hat die Macht dazu. Er hat dich und mich hier schon auf Erden zu einem neuen Menschen gemacht mit seinem Geist. Aber wir sind hier noch nicht vollkommen. In seiner neuen Welt wird nicht nur die Welt vollkommen sein, auch wir werden vollkommen sein. Und egal in welcher Situation du dich jetzt befindest, schau nicht zurück, resigniere nicht über aktuelle Not, sondern schau auf das, was Gottes Wort sagt. Siehe, ich mache alles neu. Paulus hatte da so einen schönen Gedanken für mich jedenfalls im 2. Korinther 4. Da sagt er, denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie werden uns etwas von unvergleichlich viel größerem Gewicht und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Unsichtbare ist vergänglich und das Unsichtbare ist ewig. Bitte?
Das Sichtbare ist vergänglich.
Alles ja, gut. Habe ich aber gelesen hier. Ja, nur nicht gesagt. Also das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ist ewig. Danke euch, da gut aufgepasst. Was sagt er damit? Er sagt, wir sind hier auf Erden, wir haben Not, wir haben Leid, aber es ist nur eine kleine Zeitspanne. Und dann werden wir in einer Ewigkeit sein, wo wir wirklich so dieses Paradies erleben werden. Wie viel macht das aus? So ein kleines, ist ja ein Schnips eigentlich im Vergleich zur Ewigkeit. Ich kann mir Ewigkeit nicht vorstellen. Und ich glaube, das geht uns Menschen auch so, weil wir immer so eine Begrenzung haben. Ne? Wir haben eine zeitliche Begrenzung, die kann ganz lange sein, aber sie ist begrenzt. Die Jahreslosung beschreibt das Finale der göttlichen Heilsgeschichte. Ne? Einen neuen Himmel, neue Erde, das neue Jerusalem. Die Hochzeit von Jesus als Bräutigam mit der Gemeinde als Braut. Nach dem Ende von Leid, Tod und Schmerz wird Gott bei uns Menschen wohnen. Es wird Liebe, Freude und Frieden herrschen. Diese Vision, die Johannes uns hier mitteilt, symbolisiert eigentlich die vollendete Schöpfung, die Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott und bietet eigentlich so den Ausblick auf diese ewige Hoffnung, die wir als Christen haben und die eigentlich unsere Treue und auch unser Festhalten an Gottes Wort festigen soll. Letztendlich ist es das Ziel des göttlichen Plans, dass diese Schöpfung zur vollkommenen Einheit wieder mit dem Schöpfer kommt. Das, was Gott im Paradies haben wollte, diese Gemeinschaft mit den Menschen, ist durch die Sünde unterbrochen worden. Und er wird das ganz neu schaffen. Und zwar so, dass wir Menschen nicht mehr der Sünde irgendwo frönen, sondern dass wir einen vollkommen neuen Geist bekommen. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Jesus, wir danken dir, dass du wirklich so diese Verheißung auch für uns gegeben hast. Und egal, was wir hier auf Erden so erleben müssen, und es gibt viele Geschwister, Herr, denen es wirklich ganz, ganz schlecht geht, die auch verfolgt werden um ja, ihres Glaubens willen an dich, Herr. Du wirst ihnen wirklich die Tränen abwischen und sie werden bei dir sein, Herr. Sie werden Frieden, Liebe erleben, Herr, wie wir es hier auf Erden nie erfahren können. Und wir hoffen einfach darauf, Herr, ja, dass wir auch das alles hier auf Erden so weitergeben dürfen, Herr, dass Menschen das auch annehmen, dass Menschen ja auch da infiziert werden können durch dein Evangelium, Herr. Hab Dank dafür, Herr, dass du alles neu machen wirst und dass wir dir vertrauen dürfen, Herr. Amen.